Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γερμανική γλώσσα. Επίπεδο Γ1 και Γ2. Κατανόηση προφορικού λόγου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου.
Anfang des Testteils Hörverstehen. Aufgabe 1. Lesen Sie die Aussagen 1a bis 5a zu einem Radiobeitrag über die Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Im Anschluss hören Sie den Beitrag zweimal. Kreuzen Sie beim Hören jeweils A, B oder C an. Nach dem zweiten Hören haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt den Beitrag.
In Stuttgart organisiert Clara Zetkin 1907 die erste Frauenkonferenz. Anlass ist ein internationales Treffen der führenden Sozialisten, zu dem auch Lenin anreist. In ihrer Zeitschrift Die Gleichheit fordert sie die Mitbestimmung für Frauen.
Sie hat dieses Wahlrecht, was wir heute haben, formuliert, und zwar schon 1907 beim Internationalen Sozialistenkongress hier in Stuttgart in der alten Liederhalle. Da war zum ersten Mal ein Frauenkongress vorgeschoben. Und da hat sie mit den Genossinnen aus aller Welt diskutiert und in einer Kampfabstimmung wurde dann ihr Text übernommen.
Geboren wird sie 1857 als Clara Eisner in Sachsen. Mit dem russischen Revolutionär Ossip Zetkin geht sie ins Exil und bekommt zwei Söhne. Nach seinem Tod zieht sie ins liberale Stuttgart und lernt dort den 18 Jahre jüngeren Maler Friedrich Zundel kennen.
Sie haben sich sofort ineinander verliebt und sie hat ihn dann auch geheiratet.
Gemeinsam bauen sie ein Haus in Stuttgart-Sillenbuch, die Villa Zundel. In direkter Nachbarschaft entsteht mit ihrer Unterstützung das Waldheim, heute Clara-Zetkin-Haus. Es soll Arbeitern und ihren Familien Erholung bieten. Was hast du denn an Original- Noch immer wird es von einem Verein betrieben, der auch das Andenken an die Frauenrechtlerin pflegt.
Das ist ja Ihre erste bekannte Schrift zur Frauen.
Sind wir auch ganz Frage. Stolz, dass wir das haben.
Und so. Clara Zetkin kämpft gegen die Unterdrückung der Frau und entfernt sich dabei immer mehr von der SPD. Schließlich tritt sie der Kommunistischen Partei Deutschlands bei.
Hören Sie jetzt den Beitrag noch einmal.
In Stuttgart organisiert Clara Zetkin 1907 die erste Frauenkonferenz. Anlass ist ein internationales Treffen der führenden Sozialisten, zu dem auch Lenin anreist. In ihrer Zeitschrift Die Gleichheit fordert sie die Mitbestimmung für Frauen.
Sie hat dieses Wahlrecht, was wir heute haben, formuliert, und zwar schon 1907 beim Internationalen Sozialistenkongress hier in Stuttgart in der alten Liederhalle. Da war zum ersten Mal ein Frauenkongress vorgeschoben. Und da hat sie mit den Genossinnen aus aller Welt diskutiert und in einer Kampfabstimmung wurde dann ihr Text übernommen.
Geboren wird sie 1857 als Clara Eisner in Sachsen. Mit dem russischen Revolutionär Ossip Zetkin geht sie ins Exil und bekommt zwei Söhne. Nach seinem Tod zieht sie ins liberale Stuttgart und lernt dort den 18 Jahre jüngeren Maler Friedrich Zundel kennen.
Sie haben sich sofort ineinander verliebt und sie hat ihn dann auch geheiratet.
Gemeinsam bauen sie ein Haus in Stuttgart-Sillenbuch, die Villa Zundel. In direkter Nachbarschaft entsteht mit ihrer Unterstützung das Waldheim, heute Clara-Zetkin-Haus. Es soll Arbeitern und ihren Familien Erholung bieten. Noch immer wird es von einem Verein betrieben, der auch das Andenken an die Frauenrechtlerin pflegt.
Das ist ja Ihre erste bekannte Schrift zur Frauen.
Sind wir auch ganz Frage. Stolz, dass wir das haben.
Und so. Clara Zetkin kämpft gegen die Unterdrückung der Frau und entfernt sich dabei immer mehr von der SPD. Schließlich tritt sie der Kommunistischen Partei Deutschlands bei.
Aufgabe 2. Lesen Sie die Aussagen 6a bis 10a zu einem Radiobeitrag über Matabele-Ameisen. Sie haben dazu 40 Sekunden Zeit. Im Anschluss hören Sie den Beitrag zweimal. Kreuzen Sie beim Hören an, A richtig oder B falsch. Nach dem zweiten Hören haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt den Beitrag.
Matabele-Ameisen kann man überall im Afrika südlich der Sahara finden. Ihre Nester sind klein, enthalten nur rund 1000 Individuen. Der Würzburger Biologe Erik Frank hat über diese Ameisen promoviert und ist fasziniert von dieser Art.
Was die etwas besonders macht, ist, dass die ein sehr militärisches Jagdsystem haben. Es sind Späher, die das Nest verlassen. Und wenn sie Termitenstellen gefunden haben, gehen sie zurück, rekrutieren bis zu 500 Ameisen, die dann in einer Kolonne diesen Späher zu den Termiten folgen, die Termiten dann töten und sie dann zusammen zurück zum Nest tragen, um sie dann zu essen.
Das zumindest ist der Plan. Termiten sind aber eine wehrhafte Beute. Sie reißen den Ameisen häufig die Beine ab oder verbeißen sich sogar ganz in ihrem Panzer. Die verletzten Ameisen versuchen trotzdem zurück zum Nest zu gelangen, sind dabei aber ihrerseits leichte Beute für räuberische Spinnen.
Was wir jetzt letztes Jahr herausgefunden haben, war, dass diese verletzten Ameisen um Hilfe rufen mit Pheromonen in der Mandibeldrüse, zurück zum Nest getragen werden und im Nest dann sich irgendwie erholen können, um danach wieder in Schlachten teilzunehmen.
Dabei scheint es so, als seien die Sanitäter wählerisch. Sie helfen nämlich nur den Leichtverletzten. Doch das täuscht. Tatsächlich bemühen sich schwerverletzte Ameisen gar nicht erst um Unterstützung. Das ist natürlich keine bewusste Entscheidung. Die Ameisen produzieren den chemischen Hilferuf erst, nachdem sie sich aufgerichtet haben. Kein Problem, wenn nur ein oder zwei Beine fehlen. Aber fast unmöglich, wenn 5 Beine abgerissen wurden.
Sie versuchen die ganze Zeit aufzustehen und wedeln dabei wild um sich herum, drehen sich in der eigenen Achse. Und dadurch ist es ein sehr simpler Mechanismus, mit dem entschieden wird, ob einer Ameise geholfen wird.
Sie legen die Beine an, damit sie leichter zu tragen sind, und ab geht's zurück ins Nest. Dort werden erst einmal Termiten entfernt, die sich noch in die Verletzten verbissen haben. Dann beginnt die eigentliche Behandlung.
Hören Sie jetzt den Beitrag noch einmal.
Matabele-Ameisen kann man überall im Afrika südlich der Sahara finden. Ihre Nester sind klein, enthalten nur rund 1000 Individuen. Der Würzburger Biologe Erik Frank hat über diese Ameisen promoviert und ist fasziniert von dieser Art.
Was die etwas besonders macht, ist, dass die ein sehr militärisches Jagdsystem haben. Es sind Späher, die das Nest verlassen. Und wenn sie Termitenstellen gefunden haben, gehen sie zurück, rekrutieren bis zu 500 Ameisen, die dann in einer Kolonne diesen Späher zu den Termiten folgen, die Termiten dann töten und sie dann zusammen zurück zum Nest tragen, um sie dann zu essen.
Das zumindest ist der Plan. Termiten sind aber eine wehrhafte Beute. Sie reißen den Ameisen häufig die Beine ab oder verbeißen sich sogar ganz in ihrem Panzer. Die verletzten Ameisen versuchen trotzdem zurück zum Nest zu gelangen, sind dabei aber ihrerseits leichte Beute für räuberische Spinnen.
Was wir jetzt letztes Jahr herausgefunden haben, war, dass diese verletzten Ameisen um Hilfe rufen mit Pheromonen in der Mandibeldrüse, zurück zum Nest getragen werden und im Nest dann sich irgendwie erholen können, um danach wieder in Schlachten teilzunehmen.
Dabei scheint es so, als seien die Sanitäter wählerisch. Sie helfen nämlich nur den Leichtverletzten. Doch das täuscht. Tatsächlich bemühen sich schwerverletzte Ameisen gar nicht erst um Unterstützung. Das ist natürlich keine bewusste Entscheidung. Die Ameisen produzieren den chemischen Hilferuf erst, nachdem sie sich aufgerichtet haben. Kein Problem, wenn nur ein oder zwei Beine fehlen, aber fast unmöglich, wenn fünf Beine abgerissen wurden.
Sie versuchen die ganze Zeit aufzustehen und wedeln dabei wild um sich herum, drehen sich in der eigenen Achse. Und dadurch ist es ein sehr simpler Mechanismus, mit dem entschieden wird, ob einer Ameise geholfen wird.
Sie legen die Beine an, damit sie leichter zu tragen sind, und ab geht's zurück ins Nest. Dort werden erst einmal Termiten entfernt, die sich noch in die Verletzten verbissen haben. Dann beginnt die eigentliche Behandlung.
Aufgabe 3. Lesen Sie die Aussagen 11a bis 15a zu einem Interview mit Professor Dr. Andreas Pfeiffer über Vitamine. Sie haben dazu 40 Sekunden Zeit. Im Anschluss hören Sie das Interview einmal. Kreuzen Sie beim Hören an: A. richtig oder B. falsch. Danach haben Sie 20 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt das Interview.
Auf Vitamine, Vita heißt ja eigentlich das Leben. Ja, was macht denn Vitamine so besonders?
Vitamine sind Stoffe, die wir unbedingt brauchen, die wir also nicht selber machen können. Das heißt, wir müssen sie aufnehmen aus der Umwelt.
Über Ernährung zum Beispiel?
Über Ernährung oder bei Vitamin D über das Sonnenlicht auf der Haut.
Vitamin D, das ist ja momentan in aller Munde. Es wird ja gesagt, dass die meisten Menschen einen Mangel an Vitamin D haben. Wie kommt es dazu?
Also in der nördlichen Halbkugel ist weniger Sonne. Dadurch neigen wir dazu, Vitamin D-Mangel zu haben. Oder Menschen, die nicht in die Sonne gehen, also ältere Menschen oder die irgendwie die Sonne meiden, Menschen, die sich bedecken, Nordafrikaner zum Beispiel, traditionell, also solche Ursachen.
Und was passiert denn jetzt, wenn ich zu wenig Vitamin D im Körper habe?
Vitamin D ist notwendig für die Aufnahme von Kalzium im Darm. Also wenn wir Kalzium essen und wir haben kein Vitamin D, können wir es gar nicht in den Körper bekommen. Und dafür brauchen wir das. Wenn man also zu wenig Vitamin D hat, dann kriegt man letztlich einen Kalziummangel. Weil Kalzium aber so wichtig ist für die Nervenfunktion, sorgt der Körper immer dafür, dass der Kalziumspiegel stimmt und hat dafür nochmal ein Hormon, das steuert. Das ist das Nebenschilddrüsenhormon, das Parathormon. Und das geht dann hoch und sorgt dafür, dass man das Kalzium aus dem Knochen holt. Das heißt, man kriegt auf die Dauer damit einen Knochenschwund, eine Osteoporose.
Das ist jetzt eine Wirkung von Vitamin D, also für die Knochenfestigkeit. Aber Vitamin D macht ja noch mehr.
Ja, also Vitamin D ist eigentlich ein richtiges Hormon und ist wichtig für die Immunologie.
Aufgabe 4. Lesen Sie die Aussagen 16a bis 20a zu einem Fernsehbeitrag zum Thema Überstunden. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Im Anschluss hören Sie den Beitrag einmal. Kreuzen Sie beim Hören jeweils A, B oder C an. Danach haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt den Beitrag.
Und Sie sind pünktlich hier beim Service im Morgenmagazin. Thema Überstunden, ganz wichtiges Thema für uns Deutsche. Denn im europäischen Vergleich arbeiten wir mehr und machen mehr Überstunden als die anderen Kollegen in anderen Ländern. 3 Stunden pro Woche, mehr als im Arbeitsvertrag steht. Ist das überhaupt zulässig, wollen wir wissen. Und wir fragen eine Frau, die sich auskennt, Dr. Britta Beate Schön. Guten Morgen, Sie kommen vom Online-Finanztipp, Online-Magazin Finanztipp. Und wir steigen gleich mal ein mit der wichtigen Frage. Wenn ich jetzt Überstunden machen soll, aber gar nicht will, muss ich das?
Es kommt drauf an. Also wenn der Arbeitgeber tatsächlich in einer unvorhersehbaren Situation ist, also Serverausfall, am Wochenende Grippewelle, dann kann man das nicht ohne weiteres ablehnen. Es sei denn, man hat wirklich gravierende persönliche Gründe. Also daheim bricht ansonsten das Chaos aus, weil die Kinder nicht betreut sind. Mhm. Dann wird der Arbeitgeber darauf sicherlich Rücksicht nehmen müssen.
Also nehmen wir mal an, es war ein Ausnahmefall, Server ist zusammengebrochen, ich habe Überstunden angesammelt. Kann ich die dann gleich abfeiern, wann es mir passt oder wo muss ich das anmelden?
Das muss man genauso anmelden wie auch einen Urlaubstag. Ja, also wenn man morgens mal eine Stunde später kommt, das ist, glaube ich, kein Problem. Aber wenn man den ganzen Tag ausfällt, muss man das anmelden wie einen Urlaubstag. Ansonsten wissen die Kollegen ja nicht, wer da ist. Und deswegen ist das wichtig.
Also Sie würden sagen, man kann das so schleichend morgens eine Stunde später, weil es ist ja eine Überstunde, die ich abfeiere.
Das kommt drauf an. Geht. Wenn man so Gleitzeit hat, dann kann man das durchaus machen.
Aufgabe 5. Lesen Sie die Aussagen 1b bis 5b zu einem Fernsehbeitrag mit dem Thema Online-Zahlung. Sie haben dazu eine halbe Minute Zeit. Im Anschluss hören Sie den Beitrag zweimal. Tragen Sie beim Hören die fehlenden Informationen ein. Schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. Nach dem zweiten Hören haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt den Beitrag.
Hashtag so geht's. Sicher im Internet bezahlen. 45 Millionen Deutsche shoppen im Internet. Online wird bestellt und bezahlt. Weil einfach und bequem. Aber auch sicher? So geht's. Die beste Methode? Ihr bestellt auf Rechnung und überweist das Geld, nachdem die Ware geliefert wurde. So trägt der Verkäufer das Risiko. Wenn's den sicheren Weg per Rechnung nicht gibt, Lastschrift oder Kreditkarte nutzen. Das ist vergleichsweise sicher, denn unberechtigte Abbuchungen können storniert werden. Nachteil: Ihr gebt sensible Daten ins Netz. Achtet bei der Eingabe von Login, Bank- und Kreditkartendaten darauf, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Ihr könnt auch einen Online-Bezahldienst nutzen, denn so kennt nur der Bezahldienst eure Kontodaten.
Hören Sie jetzt den Beitrag noch einmal.
Hashtag so geht's, sicher im Internet bezahlen. 45 Millionen Deutsche shoppen im Internet. Online wird bestellt und bezahlt, weil einfach und bequem. Aber auch sicher? So geht's. Die beste Methode? Ihr bestellt auf Rechnung und überweist das Geld, nachdem die Ware geliefert wurde. So trägt der Verkäufer das Risiko. Wenn's den sicheren Weg per Rechnung nicht gibt, Lastschrift oder Kreditkarte nutzen. Das ist vergleichsweise sicher, denn unberechtigte Abbuchungen können storniert werden. Nachteil: Ihr gebt sensible Daten ins Netz. Achtet bei der Eingabe von Login, Bank- und Kreditkartendaten darauf, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Ihr könnt auch einen Online-Bezahldienst nutzen, denn so kennt nur der Bezahldienst eure Kontodaten.
Aufgabe 6. Lesen Sie die Aussagen 6b bis 10b zu einem Radiobeitrag über die Schwierigkeiten, vom Handy loszukommen. Sie haben dazu eine halbe Minute Zeit. Im Anschluss hören Sie den Beitrag zweimal. Tragen Sie beim Hören die fehlenden Informationen ein. Schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. Nach dem zweiten Hören haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt den Beitrag.
Schwierigkeiten loszulassen? Dann kann Ihnen geholfen werden. Wie? Richtig, mit dem Handy. Denn es gibt immer mehr Apps, die User irgendwie belohnen, wenn sie das Handy längere Zeit nicht anfassen. Zum Beispiel Forest. Hier verspricht der User 30 Minuten das Telefon nicht zu benutzen. Als Gegenleistung bekommt er einen virtuellen Baum. Hält er sich nicht an die Abmachung, stirbt der Baum sofort. User, die brav sind, besitzen irgendwann einen ganzen Wald. Oder die App Mute. Die erinnert ein bisschen an eine Fitness-App. Sie zeichnet die Zeit auf, in der man das Handy nicht benutzt und schickt coole Nachrichten, wenn man einen Rekord aufgestellt hat. Aus Norwegen kommt die App Hold. Hier bekommen Studenten für 20 Minuten ohne Handy einen Punkt. Der Clou? Ihre Punkte können Sie eintauschen gegen Getränke oder Snacks.
Hören Sie jetzt den Beitrag noch einmal.
Schwierigkeiten loszulassen? Dann kann Ihnen geholfen werden. Wie? Richtig, mit dem Handy. Denn es gibt immer mehr Apps, die User irgendwie belohnen, wenn sie das Handy längere Zeit nicht anfassen. Zum Beispiel Forest. Hier verspricht der User 30 Minuten das Telefon nicht zu benutzen. Als Gegenleistung bekommt er einen virtuellen Baum. Hält er sich nicht an die Abmachung, stirbt der Baum sofort. User, die brav sind, besitzen irgendwann einen ganzen Wald. Oder die App Mute. Die erinnert ein bisschen an eine Fitness-App. Sie zeichnet die Zeit auf, in der man das Handy nicht benutzt und schickt coole Nachrichten, wenn man einen Rekord aufgestellt hat. Aus Norwegen kommt die App Hold. Hier bekommen Studenten für 20 Minuten ohne Handy einen Punkt. Der Clou? Ihre Punkte können Sie eintauschen gegen Getränke oder Snacks.
Ende des Testteils Hörverstehen.
Λήξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου.